Ich hasse die Gerechtigkeit Gottes. So war die Worte eines Menschen, nicht von einem Atheist oder einem Agnostiker oder ein ungläubiger Mensch, sondern von einem tiefgläubigen Priester. Ein Mensch, der so 200-300 Kilometer nördlich von hier so eifrig die Gerechtigkeit Gottes haben wollte. Ich spreche von dem Martin Luther, der vor mehr als 500 Jahren diese Worte gedacht hatte und sich selbst so gepeitscht hatte und so seinen Körper buchstäblich gequält hatte, dass er gesundheitlich wirklich in Gefahr war. War er ein Franziskaner Mönch da in Erfurt und hat wirklich Gottes Gerechtigkeit gehasst, weil er gespürt hatte, ich erreiche diese Gerechtigkeit nicht. Bis zu dem Tag, dass er die Worte gelesen hat, wo Paulus sagte, die Gerechte werden durch Glauben leben. Diese Worte waren wie ein Blitzschlag durch seine Seele. Und dann ist er auf die Suche gekommen und hat, was wir heute vorgelesen gehört haben, in Römer 4, kapiert. Durch Glauben allein, nicht durch meine Mühe, kann ich Gottes Gerechtigkeit erreichen, weil es schon von Jesus erworben wurde. So ist er wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir sind in einer Serie, nicht im Römerbrief, sondern im Brief von Jakobus, der Hauptbruder von Jesus Christus. Und ich möchte heute Morgen Jakobus Kapitel 2 aufschlagen. Und ein Jakobusbrief spricht er auch viel über den Glauben. Aber diese Stelle erklärt uns etwas anderes über den Glauben. Und die werden heute Morgen das sehen. Bevor wir das lesen, möchte ich nur betrachten, dass wir aufmerksam sind. Diese Stelle geht um zwei Arten von Glauben. Es wird hier viel über Werke geredet. Und es sieht so aus, als ob er wirklich Werke und Glauben gegenübergestellt. Aber was er hier macht, ist zwei Arten von Glauben vorstellt. Und ich möchte, dass wenn ich das vorlese, dass Sie aufmerksam sind, diese zwei Arten von Glauben zu merken. Und dann werdet ihr schon einen Teil von der Predigt hinter euch haben. Okay? Braucht es nicht von mir zu erklären, ihr werdet das selber merken. Okay? Zwei Arten von Glauben wird hier geklärt. Und was Jakobus uns zeigen möchte, ist, dass wir den wahren Glauben, den lebendigen Glauben haben wollen. Ich lese Jakobus 2, Verse 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib notwendig. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. wirst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie den Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. In diesem Verse wird eine Thema angesprochen und eine Frage beantwortet. Und zwar, hier ist die Frage: Was nützt ein toter Glaube? Was nützt ein toter Glaube? Und als Antwort erklärt er uns, dass gute Werke die unverzichtbaren Ausdrücke eines lebendigen Glaubens sind. Gute Werke sind die unverzichtbaren Ausdrücke eines wahren Glaubens. Wir müssen den Zusammenhang in Jakobusbrief berücksichtigen. Wir haben schon gesehen, und er gibt auch heute auch ein Beispiel. Er spricht zu Gemeinden, wo es anscheinend viele Reiche und Armen gegeben hatte. Und in diesen Gemeinden waren die meisten, was er früher gesagt hat, waren Juden. Und sie hatten sich bekehrt. Sie waren jetzt Christen. Okay. Aber anscheinend gab es dann in dieser Gemeinde manche, die sich als Gläubiger bezeichnet hatte, aber gar nichts so gelebt hatten. Hast du vielleicht jemanden so kennengelernt? Oder hast du in Gemeinden oder Kirche einiges gesehen, sowas gesehen? Wo es Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin Christ, aber ihr Leben zeigt was ganz anderes. Sie sagen, ja, ich glaube, Jesus Christus ist Gott, ist für meine Sünde gestorben, am Kreuz gegangen, aber Interesse an der Bibel? Überhaupt nicht. In die Gemeinde kommen? Warum? Würde lieber aufschlafen. Wenn jemand was über Gott sagt, oh, ja, okay. Aber wahren Glauben haben sie nicht. Jakobus spricht diese Menschen an. Und er sagte, wenn jemand wirklich an Jesus Christus glaubt, wird er in seinem Leben Werke haben. Es gibt nicht jemand, der wiedergeboren ist, der den wahren Glauben hat, aber keine Werke zu beweisen hat. Es gibt nicht. Nun, er spricht von Werke. Ich möchte nur kurz was dazu sagen. Wir sprechen von Werke. Er spricht nicht nur etwa von einem Aktivismus, etwas tun, okay? Etwas Schönes tun. Es ist nicht nur rein Altruismus, okay? Also ich muss mich was tun, damit ich ein gutes Gefühl bekomme. Solche Werke meint er nicht hier. Er spricht von Frucht, wie Frucht auf einem Baum. Ich hatte überlegt, einen von den Bäumen hier auszuleihen. Und so, was vielleicht, hätte vielleicht Krimmel das anrufen sollen, weil sie über die Pflanze die Verantwortung hat. Aber ja, es ist nicht gelungen. Gut, ich hatte überlegt, so einen von den Bäumen zu nehmen und vielleicht, was weiß ich, Erdbeeren oder irgendwas darauf zu kleben. Okay? Und dann könnte ich sagen, hey, wisst ihr, wir haben vorne ein Erdbeerbaum. Okay. Und wir lachen darüber, weil nur was Erdbeeren drauf hat, bedeutet nicht, dass das ein Erdbeerbaum ist. Okay. Nun, es gibt sowas nicht, okay? Aber sagen wir mal, es ist ein Erdbeerbaum gäbe. Oder sagen wir Erdbeerbusch, okay? Und wie könntest du das als Erdbeerbusch wirklich bezeichnen? Also du musst eigentlich den DNS von den Pflanzen ändern. Ne? Er muss dann ganz andere Pflanze sein, um Erdbeerenfrucht wirklich tragen zu können. So sagt Jesus, bei ihrer Frucht wirst du die erkennen. Okay. Olivenbaum bringt nur Oliven. Apfelbaum bringt nur Apfel. Bei der Frucht wirst du erkennen. Und wenn du wirklich lebendigen Glauben hast und Jesus Christus angenommen hast, wirst du Frucht haben, weil du ein ganz anderer Baum geworden bist. Und wenn wir lachen darüber, dass wir Erdbeeren drauf mit Teser kleben und sagen, dass ein Erdbeerbaum ist, aber so machen manche Menschen. Sie kleben auf sich gute Werke und sagen, ich glaube, ja, ich bin Christ, schau mal. So ist hier nicht gemeint. Er spricht von Werke, die von einem lebendigen Baum kommen. Vom Herzen kommen. Etwas, das du nicht selber von dich selbst aus produzieren kannst. Und er spricht diese Menschen an und sagt, du kannst nicht einfach behaupten, dass du Christ bist, wenn du keine Werke hast. Er sagt, was nützt es, so einen Glauben zu haben? In dem Zusammenhang hier spricht er nur als nebenbei spricht er vom Gericht. Vers 12 und 13 spricht er vom Gericht, das eines Tages kommt. Er sagt, was nützt es im Gericht, wenn du vor Gott stehst und du einen Glauben hast, aber keine Werke haben? Das heißt, keinen lebendigen Glauben haben. Antwort, es nützt dir gar nichts. Du kommst unter den Zorn Gottes für die Ewigkeit, weil du einen toten Glauben hast. Und das werden wir heute auspacken, aber das ist hier der Hauptthema. Zwei Arten von Glauben. Glaube ohne Werke und lebendigen Glauben, der Frucht trägt, der Werke hat. Nun, er gibt uns hier dieses bisschen lustiges Beispiel von jemand, ein gläubiger Mensch, der ein Bruder oder Schwester im Herrn begegnet. Und dieser Mensch, Bruder, kommt in die Gemeinde und du siehst, es ist ganz kalt draußen, aber er hat nur einen ganz dünnen Pulli an. Es schneit. Wenn er seine Jacke dann, oder wenn er seine Pulli dann so da an dem Regal hängt, dann merkst du, es ist ganz abgemagert, wenig zu essen gehabt. Du weißt, dass er arbeitslos ist, dass er nichts hat. Und dann, oh, du Arme, ist dir so kalt. Du hast heute nichts gegessen. Oh, wärmt dich und sättigt dich. Okay, tschüss. So was würde keine Person machen. So, wärmt euch, sättigt euch, ist alles gut. Und dann weggehen, ohne ihm zu helfen. Was nützt das? Der Punkt verstehen wir genauso gut heute wie der erste Empfänger. Es nützt uns nicht. So ist der Glaube, wenn er keine Werke hat. Er ist tot. Nun, du sagst, wie könnte eine Person so denken und so gefühllos sein und so eine Trennung machen oder nicht so leben, wie er spricht? Das macht keinen Sinn. Er gibt uns hier zwei Punkte, zwei Missverständnisse über den Glauben in Verse 18 und 19. Dir das erläutern. Vielleicht bist du hier und du denkst, also Das macht keinen Sinn, dass jemand so denken würde. Ich weiß nicht, ob einen lebendigen Glauben hier, okay? Ihr werdet uns hier zwei Missverständnisse geben. Und könntest du überlegen, ob du auch ein von diesen Missverständnissen auch behauptet hast. Er sagt in Vers 18, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Und ich würde vorschlagen, weil in dem Griechisch gibt es keine Punkte, Anführungszeichen, gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu geben, dass das hier eigentlich ist, was er meinte. Okay? Obwohl das nicht in dem Griechisch überhaupt zu möglich ist, zu geben, solche Punkte. Es ist hier, spricht er so, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Und dann fängt dann Jakobus die Antwort zu geben. So, ich habe meine Bibel, die Anführungszeichen, um den ersten Satz gemacht, damit es dann Sinn macht, was er zu sagen hat. Er gibt diese Beispiel, diese Fantasieperson, sagen wir mal. Okay? Sagt, es wird jemand aber sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Okay? Was er einige sagt ist, die Werke und die Glauben trennen. Du hast deinen Glauben, du hast deine Werke, du kannst die zwei trennen. Okay? Jakobus sagt, das geht nicht. Wahre Werke kommen nur durch solchen Glauben. Deswegen sagte er in Antwort, zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Okay, zeig mir das. Und ich zeige dir durch meine Werke, meinen Glauben. Du kannst ihn der zwei nicht trennen. Du kannst nicht heute zu Hause gehen, wenn du sagst, ah, ich weiß nicht, ob ich Jesus kenne, aber ich werde mehr gute Werke auf die Seite machen und wenn ich so mehr drauf stapeln, dann wird es überwiegend sein für das Gute. Und ob ich genug Glaube habe oder nicht, weiß ich nicht, aber genug Werke habe ich, dann geht's. Nee, du kannst die zwei nicht trennen. Okay? Entweder hast du lebendigen Glauben oder hast du einen toten Glauben. Eine führt zur ewigen Seligkeit im Himmel, Jesus Christus allein anzunehmen und ein neues Herz zu bekommen. Die andere ist leere Werke. Toten Glauben. Du kannst die zwei nicht trennen. Nun, es gibt manche Menschen, die sagen, naja, aber ich glaube den wahren Glauben, weil ich glaube an die Wahrheit. Ich habe die richtige Lehre. Okay? Ich habe die richtige Lehre. Wir haben alle vielleicht solche Menschen begegnet, du sagst. Wie kommst du in den Himmel? Weil Jesus Christus für mich am Kreuz gegangen ist. Richtig gesagt? Passt? Not eins. Sehr gut. Aber das, Jakobus sagt, ist nicht genug. Die richtige Lehre zu glauben reicht nicht. Und er gibt uns vielleicht das beste Beispiel. Sagt, wisst ihr was? Es gibt jemanden, der so glaubt. Okay? Sie sind Dämonen. Sie haben sehr gute Lehre. Sie wissen genau über Jesus, wer er ist. Okay? Wirklich. Und wir haben Beispiele. Wir wissen von Jesus, als er auf die Erde war und Menschen besessen wurden. Und diese Dämonen haben wirklich die Wahrheit gesagt. Markus 1. Jesus heilte viele Menschen, er trieb viele Dämonen aus, er erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Sie kannten Jesus? Wir sagen, jemand kennt den Herrn Jesus. Die Dämonen haben Jesus gekannt. Sie haben auch in Lukas 4 gesagt, Dämonen wurden von vielen ausgetrieben. Indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Ist ein Problem damit? Sie haben gesagt, du bist der Sohn Gottes. War das richtig oder falsch? Ja, sie haben Wahrheit gesagt. Matthäus 8, sie haben geschrien, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Und sie wussten auch, dass sie zu Gericht kommen würden. Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wissen, was ihr Schicksal ist. Deswegen hat Jesus mehrmals denen verboten. Halte die Klappe. nichts von dir. Du darfst nicht die Wahrheit sagen. Dämonen haben echt gute Lehre. Und er sagte hier, sie zittern sogar. Okay, ich sehe hier ein bisschen Humor, okay, ein bisschen ironisch, weil ich denke, er spricht also von Leuten in der Gemeinde, die sagen, ja, ich kenne den Herrn Jesus, aber zittern haben sie gar nicht gemacht. Nimmer. Die Dämonen, sie haben gute Lehre, sie zittern sogar. Oh, zitter ich nicht. Kommen Dämonen im Himmel? Nein, eigentlich ist der Himmel ist der Hölle tatsächlich für die Dämonen und der Teufel und für die, die nicht an Jesus glauben, aber tatsächlich die erste Reise sind die für die Dämonen, die Hölle. Im Himmel kommen sie gar nicht. Einer hat gesagt, es ist zwar gut, richtige Theologie zu besitzen, es ist aber nicht ausreichend, es sei denn, die Theologie mich besitzt. Das heißt, dass das wirklich dich genommen hat und es dich geändert hat. Richtige Theologie ist nicht ausreichend. Es muss dich besitzen. Du musst, die Theologie muss dich haben. Dann gibt er in den letzten Verse zwei Beispiele von Menschen, die solche Werke hatten. Es ist Glauben mit Werke. Es ist nicht ausreichend zu sagen, ja, glaube, aber überhaupt nicht danach leben. Er gibt uns hier zwei Beispiele, Abraham und Rahab. Und vielleicht habt ihr bemerkt, wenn wir diese Verse lesen, es kommt vor, als ob es ganz im Gegenteil zu dem, was Paulus gesagt hat. Habt ihr das bemerkt? Wir haben Römer 4 gelesen über Abraham. Was war sein Punkt? Die Beschneidung war von Gott befohlen, aber die Beschneidung hat nicht ihm die Gerechtigkeit Gottes gegeben. Warum könnte er das sagen? Er sagte, schau mal, Abraham war schon gerechtfertigt, lang vor er Beschneidung bekommen hatte. Die Beschneidung, die gute Werke, hatten ihm nicht gerechtfertigt. Das ist der ganze Punkt in Römer 4. Jetzt haben wir Jakobus, Halbbruder von Jesus. Und er sagte, Abraham hat doch Werke gehabt. Und er spricht von Gerechtfertigung durch Werke. Ich weiß nicht, ich kann sagen, diese Stelle hat mich sicher mehrmals gestört, irritiert. Wie kann das sein? Paulus sagt, durch Glauben allein. Jakobus sagt, durch Glauben und Werke. Deswegen hat Luther gemeint, dieser Brief war voller Stroh, weil es so oft falsch zitiert wurde oder aus dem Zusammenhang zitiert wurde. Aber ich möchte einfach nur erst ein paar Sachen dazu sagen, bevor wir das kurz erklären. Und zwar, wenn wir in einer Stelle sind in der Bibel, wir lesen sowas wie in Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wir müssen auf alle Fälle erst den Zusammenhang beachten. Und zwar das Ziel von Jakobus. Was möchte er hier sagen? Sein Punkt hat nicht mit was wir zu unserem Glauben hinzufügen. Der ganze Punkt hat mit dem wahren Glauben zu tun. Ich bringe uns zurück zu dem Thema. Hauptthema hier ist zwei Arten von Glauben. Das Thema ist nicht Glauben gegen Werke. Das Thema ist Glauben, der lebendig ist, wo du Werke hast, wo du wirklich so danach lebst, und ein toter Glauben. Wahren Glauben, der dich rettet für die Ewigkeit, und Glauben, der leer ist, der nützlos ist, der nicht rettet. Das ist sein Punkt. Paulus hat zu Menschen seinen Brief geschrieben, der wirklich durch Werke gerechtfertigt werden wollen. Jakobus spricht zu Menschen, die gesagt haben, passt schon, ich habe den Glauben, ich brauche nicht die Werke, ich lebe, wie ich will, weil es ist Gott egal. Und Jakobus sagt, falsch. Paulus auch sagt, in seinem Römerbrief, falsch. Und Jakobus' Betonung hier ist einen wahren Glauben. Das ist ein Punkt. Nun, das beantwortet nicht alle die Frage, ich weiß. Aber das gibt uns erst, das wird uns schon durchbringen, okay, dass wir dann auf die Wahrheit bleiben, dass wir ein Ziel bleiben. Weil wir lesen manchmal die Bibel und dann kommen wir zu einer Stelle und sagen, oh, sagt er das? Wie kann das sein? Und dann sind wir wirklich irritiert, okay, weil wir in Zusammenhang vergessen haben auf einmal und wir denken, oh nein, er sagt hier, dass wir durch Werke gerechtfertigt sind und dann stehen wir bei einem Problem. Das Ziel ist der wahre Glauben. Gerechtfertigung hier an dieser Stelle ist auch erwähnt. Das vielleicht stört uns am meisten. Das Wort hier von Gerechtfertigung ist genau das gleiche Wort, das Paulus verwendet. Okay? Gleiches Wort. Gerechtfertigt. Aber wir müssen im Zusammenhang von dem Brief es auch merken. Das Wort Gerechtfertigung, ich möchte es kurz erklären. Vielleicht viele von euch kennen das Wort. Wir kennen das Wort auch manchmal in moderner Zeit, aber in der Bibel hat es eine besondere Bedeutung. Paulus spricht von Gerechtfertigung im Zusammenhang von Menschen, die Sünde waren, die wirklich verurteilt waren unter dem Zorn Gottes. Und zwar wir alle. Wir sind alle vor einem gerechten, heiligen Gott schuldig. Keine Chance. Wir stehen vor dem Richter der ganzen Erde und wir sind verurteilt. Und zwar für die Ewigkeit, weil ein ewiger Gott ist und wir gegen ihn gesündigt haben. Und wir haben die Hölle verdient. Aber Paulus spricht über eine wunderbare Wahrheit. Es heißt die Gerechtfertigung durch Jesus Christus. Und Gerechtfertigung im Zusammenhang in Jakobus oder in Paulus' Brief in Römer ist ein ganz juristisches Wort. Es hat mit Prozess zu tun. Du bist verurteilt, keine Chance. Für die Ewigkeit, getrennt von Gott. Aber du darfst gerechtfertigt werden. Und hier bedeutet es, Jesus ist in deine Stelle, jemand ist in deine Stelle bestraft, hat die ewige Strafe genommen. Und wenn du an ihm glaubst, sagt Paulus, bist du gerechtfertigt. Und zwar, du bist gerecht erklärt. Gerecht erklärt. Du bist nicht auf einmal vollkommen. Ihr kennt mich. Ich bin immer noch nicht vollkommen. Aber ich bin von Gott gerecht erklärt. Und ich darf nicht, ich werde nicht in der Hölle kommen, weil Jesus Christus am Kreuz meinem Zorn, der Zorn Gottes, der auf mich hätte kommen sollen, hat er auf sich, auf seinem Leib genommen. Ich bin gerecht erklärt, wie ein Stempel, gerecht, weil die Gerechtigkeit Jesus auf meinem Konto, auf meinem Herzen zugerechnet wurde. Das ist die Gerechtigkeit Jesu. Wunderbare Wahrheit. Das ist in Römerbrief, wie er das erklärt. Hier wird das gleiche Wort verwendet, aber es wird auch anders gebraucht. Und das merkt man in dem Zusammenhang. Er spricht hier von Werken. Er sagt, Abraham wurde durch Werken gerechtfertigt. Gerechtfertigung müssen wir immer im Zusammenhang merken oder ein Wort im Zusammenhang merken. Das ist genauso in unserer Sprache, okay? Heute. Wenn du von dem Bank sprichst, kannst du von dem Bank, wo du sitzt, oder kennst du eine Bank, wo du dein Geld so anlagst? Okay? Also es gibt zwei Arten und im Zusammenhang weißt du, okay, er spricht hier von Sitzplatz, er spricht hier von, wo mein Geld liegt. Im Zusammenhang ist es klar, auch wenn es der gleiche Wort ist. Genauso bei Jakobus. Er benutzt das Wort Gerechtfertigung. Aber es hat für ihn hier eine andere Bedeutung. Sein Ziel ist es nicht, diese Geschwister zu überzeugen, dass sie durch Glauben, nicht durch Werke gerechtfertigt sind. Sein Ziel hier ist zu erklären, du musst einen lebendigen Glauben haben. Und Paulus oder Abraham hat solche Glauben und er hat Werke auch dazu. Und was er hier erklärt, ist ganz einfach. Genau wie das Wort gerechtfertigen heute oder Berechtigung benutzen, benutzt er es hier. Er spricht von einer Gerechtfertigung und zwar ein Beweis, dass er schon gerechtfertigt worden ist. Ich möchte das beweisen. Du siehst hier in Vers 23, dass er zitiert was von der Schrift. Er sagt, Abraham glaubte Gott, denn es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nun, diesem Vers spricht von dem Gleichen, was Paulus spricht, Gerechtfertigung, gerecht erklärt. Weißt du, wo dieser Vers zu finden ist? Ist in 1. Mose, Kapitel 15. Nun, halte diesem Kapitel im Kopf. 1. Mose, Kapitel 15. Nun, das Beispiel von Gerechtfertigung durch Werke ist von einer anderen Stelle. Vielleicht habt ihr einen Querverweis in eurer Bibel und könnt ihr sehen, wo das steht. Er sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, aus dem Opferaltar legte. Vielleicht habt ihr einen Querverweis bei diesem Vers, Vers 21. Seht ihr das? Das ist ein anderer Vers in 1. Mose. In welchem Kapitel liegt es? Wer hat einen Querverweis? 22. Okay. Nun, welcher kommt zuerst? 15 oder 22? 15 kommt zuerst. Okay. Jakobus zitiert, Gerechtfertigung durch Jesus Christus allein. Er zitiert das, ist genau die gleiche Stelle, die Paulus verwendet. Er wurde schon gerechtfertigt vor Gott. Und benutzt das gleiche Wort, um zu zeigen, diese Gerechtfertigung, die in seinem Herzen stattgefunden hat, wird bewiesen 7 Kapitel später. Vielleicht 7 Jahre auch später, ungefähr. Wissen nicht genau, aber könnte so 7, 10 Jahre nach er erst geglaubt hat und er gerechtfertigt worden ist. Das ist hier sein Punkt. Du bist durch den Glauben gerechtfertigt, aber wie weißt du, wie kannst du bestätigen, dass du einen lebendigen Glauben hast? Das ist eine sehr wichtige Frage. Okay? Also, keiner kann in seinem Herzen schauen. Du kannst nicht so ein Gerät holen, der so den Glauben misst. Lebendig oder tot, regt es sich. Ne? Nein, Gott gibt uns. Okay? Er sagt, es ist bestätigt. Dein Glauben, du sagst, ich möchte sicher sein, dass ich einen lebendigen Glauben habe. Er sagte, wenn du einen lebendigen Glauben hast, wirst du das sehen in deinen Werken. Das ist genau, was ich so oft, wenn ich mit Katholiken oder von anderen Religionen höre, wenn ich das erkläre, dass wir durch Glauben allein gerettet sind. Genau diesem Vorwurf höre ich nach. Wenn ich durch den Glauben allein gerettet bin, dann könnte ich leben, wie ich will. Nein, die guten Werke kommen nicht vor der Bekehrung, damit du in den Himmel kommen kannst. Oh Mensch, ich muss mehr leisten, mehr Geld geben, mehr in die Kirche gehen, mehr Verse auswendig lernen, mehr Leute helfen und mehr Erbarmung zeigen, damit ich dann in den Himmel kommen kann. Nein, du musst erst ein neues Herz bekommen. Du musst erst an Jesus Christus glauben und verstehen, dass er alles für dich am Kreuz getan hat. Er hat alles geleistet. Es ist schon abgehakt, schon gemacht. Du musst einfach glauben. Und wenn du glaubst, dann fangen die Werke an. Dann möchtest du für Jesus leben. Und es kommt von deinem Herzen. Geschwister, das ist lebendigen Glauben. Und das ist das Wunder von der Wiedergeburt. Es gerechtfertigt, es beweist, was in deinem Herzen schon stattgefunden hat. Mit Abraham, als er seinen Sohn an den Opferaltar darlegte, sagt Gott selbst, sagt die Bibel selbst, Gott wollte Abraham prüfen, zu sehen, ob er geglaubt hatte. In 1. Mose 22, Gott sagte ihm, strecke deine Hand nicht aus den Jüngern, nicht ihm töten, wie ich dir empfohlen habe, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Was in seinem Herzen war, ist zur Erscheinung gekommen. Er ist nicht ab diesem Punkt gerettet. Es wurde hier jetzt bewiesen, was in seinem Herzen war. Genau mit Rahab. Die Kundschafter sind zu ihr gekommen. Was für eine Gefahr. Kundschafter kommen zu dir zu Hause? Das ist ja verräterisch gegen die Regierung, gegen die Stadt. Und sie hat die angenommen, weil sie geglaubt hatten, ihren Glauben, ihr Gott war echt, war wahr. Und sie hat denen Gastfreundschaft gezeigt. Durch ihre Werke wurde sie gerechtfertigt und hat sie ihren Glauben gerechtfertigt und gezeigt, was sie für einen Glauben in ihrem Herzen hatte für den wahren Gott. Und so kann Jakobus Ende diesem Teil zu dem Schlussfolgerung kommen. Und ich möchte, dass dieser Vers wirklich in unserem Herzen eindringt. Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wie der Leib ohne Geist tot ist, ein Leib, wo der Geist weg ist, ob es ein Mensch oder ein Tier ist, erregt sich nicht, ist nicht mehr lebendig, ist tot. Augen zu, keine Bewegung. So ist der Glaube ohne Werke tot. Ich möchte dich heute fragen, was für einen Glauben hast du? Derjenige kann sagen, dass jeder Mensch hier einen Glauben hat. Jeder Mensch hat einen Glauben. An Jesus sogar. Aber die Frage ist, hast du einen lebendigen Glauben? Nun, ich weiß, es gibt immer wieder Geschwister, ich habe es auch erlebt, wenn das hören, wirklich wiedergeborene Geschwister, die wirklich durch so eine Stelle irritiert sind, sogar in ihrem Glauben oder Sicherheit zerstört sind, weil sie denken, oh, aber ich habe was Falsches gemacht. Also es spricht nicht hier von alles vollkommen machen. Es spricht von Frucht auf dem Baum. Auf jedem Erdbeerbaum, okay? Auf jedem Erdbeerbaum gibt es manche Erdbeeren, die vielleicht nicht zu essen sind. Das ist nicht maßgebend. Das Maßgebende ist, gibt es überhaupt Erdbeeren drauf? Oder gibt es nur Radieschen? Ich muss mehr mit dem Pflanzenwelt mich beschäftigen, mit studieren. Ne? Aber ihr seid zumindest wach. Okay? Okay? Was habt ihr? Was hast du auf deinem Baum? Wenn du hier sitzt und du wirklich irritiert bist, weil Mensch, ich habe nicht für Gott genug getan. Und Mensch, ich bin traurig darüber. Okay, das ist schon Erdbeeren. Okay? Du hast schon was. Das ist ein Zeichen, dass du das Wollen hast. Aber wenn du hier bist und dein, es ist nichts. Okay? Nichts. sagt Paulus oder sagt Jakobus, das ist ein Totenglauben. Und es bestätigt das, was du in dir hast. Es ist nicht besser als den Glauben der Dämonen. Es ist eine Warnung für dich, wenn du in dem Fall bist. Jesus Christus hat die Dämonen schon verdorben. Ihr Schicksal ist schon sicher. Sie haben keine Chance. Wir evangelisieren nicht solchen. Aber Jesus will nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Er hat nicht die Hölle für dich und mich gestaltet. Aber leider gibt es Menschen, die diesem lebendigen Glauben nicht haben wollen. Sie wollen selber bestimmen, was für Frucht sie tragen, wie sie leben. Sie wollen selber das entscheiden und sie wollen nicht Jesus über sie herrschen. Was hast du in deinem Leben? Wenn du Christ bist und du merkst, du nicht wirklich vom Herzen den Herrn dienst, bring das wie immer zu Jesus Christus. Lass das am Kreuz ab. Lass die stinkenden Erdbeeren am Kreuz bleiben. Lass die da. Und sag, Herr, ich will einen lebendigen Glauben in meinem Leben zeigen. Nicht um Menschen, um mich, dass sie um mich denken. Es geht nicht um uns, sondern damit wir Gott preisen und groß machen. Hast du einen lebendigen Glauben? Was nutzt es, Freund? Was nutzt es, wenn du einen toten Glauben hast? Wir wollen beten. Gott, du weißt unserem Herzen und du weißt genau, wie wir denken. Du weißt genau, zu wem oder was du im Herzen angesprochen hast. Und ich danke dir, dass du das weißt. Ich bin nur dein Sprachrohr. Dein Wort ist wahr. Herr, zeig uns. Zeig jemandem hier, wenn er oder sie nicht Jesus wirklich lebendig kennt und ihm als Herrn und Heiland über ihren Leben haben. Zeig denen heute. Ich bete, Herr, dass du ihnen keine Ruhe gibst, bis sie diesen wunderbaren Glauben erfahren. Rühr du die Herzen an, damit du groß gemacht wirst in ihrem Leben. Und hilf uns, Herr, eine Gemeinde zu sein, nicht nur der viel Schönes redet, sondern für dich mit ganzem Herzen, als Herzen der Liebe, anderen gute Sachen tun, weil du uns so gerettet hast. Amen.